weil wir immer im Wohnmobil unterwegs waren. Als ganze Familie war das Wohnmobil unser eigentliches Zuhause. Also wenn wir nicht zu Hause waren, sondern auf Rennstrecken, gab es nichts anderes. Und es gab auch nichts Besseres, als mit dem Wohnmobil auf der Rennstrecke zu sein.
Iconic Campers, der Camping- und Caravaning-Podcast.
Servus zum Iconic Campers Podcast, der Podcast rund ums Camping, ob Techniktipps, Reisen und Menschen. Heute geht es um Menschen. Wir begrüßen Fabian Vettel. Servus.
Hallo, servus.
Ja, und hallo aus dem Iconic Campers Studio. Es grüßt Peter Heinrich. Wer bin ich? Was möchte ich und wo ist mein Platz? Also sehr schnell findet man ein sehr offizielles YouTube-Video von dir über die Müdigkeit und von Ratschlägen falscher Freunde. Die Lösung? Du hast den Fokus geändert und machst jetzt, was du möchtest. Was möchtest du denn?
Zum Hintergrund dazu, glaube ich, ist die Antwort relativ einfach für mich mittlerweile. Ja, ich selbst sein. Und das war zum Background viele, viele Jahre, gerade in meinen jungen Jahren, nicht immer so einfach zu wissen, wer ich bin und was ich möchte und wo so ein bisschen mein Platz ist, auf gut Deutsch. Gerade in den jungen Jahren im selben Geschäft oder im selben Sport tätig zu sein wie der ältere Bruder, der dann auch nicht so unerfolgreich war, während er noch tätig war, war wahrscheinlich in den jungen Jahren nicht so einfach für mich und gab viele, ich sag mal, Höhepunkte, aber natürlich auch Tiefschläge, die irgendwie wahrscheinlich zum Sport dazugehören und in meinem Beispiel hier und da so ein bisschen ein Geschmäckle hatten. Und daraus kam so ein bisschen auch das Denken für mich die letzten Jahre.
Ja.
Etwas für mich zu verändern und mich vielleicht auch zu verändern und so die Einstellung zu gewissen Menschen, Umfeldern und wie man damit umgehen kann.
Und wie war das mit den falschen Freunden? Was sind falsche Freunde und was waren die Ratschläge?
Damit beschreibe ich immer sehr gerne auf eine Frage hin, die mir oft gestellt wird. Du, wie ist das eigentlich, der jüngere Bruder von einem Formel-1-Weltmeister zu sein? Und wie ist es eigentlich, im selben Sport tätig zu sein und so? Oder wird man da verglichen? Und ich habe immer gesagt, das ist für mich Fluch wie Segen. Also einmal glaube ich, dass es Türen gibt, die vielleicht offen stehen oder etwas weiter offen stehen dadurch. Aber für mich gab es auch oft mehrere Türen und Möglichkeiten, die vielleicht dadurch auch geschlossen waren. Und viele Leute, die falsche Freunde irgendwie waren und immer mir etwas versprochen haben oder ich sag mal so ein bisschen den Rücken scheinbar gedeckt haben und aber im Nachhinein oft erkennbar war, dass es vielleicht doch nicht so war. Und das meinte ich damit, dass es viele falsche Freunde gab, die einfach vielleicht nicht mit mir was zu tun haben wollten, sondern irgendwie mit meinem Nachnamen im Allgemeinen. Mhm. Und daraus ist so dieses Denken entstanden und dieser Satz, falsche Freunde, ja.
Also falsche Freunde, einfach weil sie prominent waren.
Ja, sie wollten vielleicht prominent sein, sagen wir es mal so.
Ja, okay, also durch dich quasi prominent.
Ja, einmal da und vielleicht auch, ich sag mal, den Kontakt einfach zu mir, meiner Familie und schlussweg zu meinem Bruder irgendwie erhaschen, ohne wirklich, ich sag mal, Rücksicht auf mich als Mensch zu haben, so, sondern mich als Tür in eine vielleicht bessere Welt oder sowas gesehen haben.
Ja,
und das meinte ich damit, mit falschen Freunden, die es einfach oft im Sport wahrscheinlich allgemein und gerade im Motorsport halt auch so von Haus aus gibt.
Und jetzt hast du dich quasi gefunden. Nochmal Zitat auch aus diesem YouTube-Video. Ich bin ich, Coach auf der Strecke, I am me, geschrieben I am und me wie me, also das Englische, also ich bin ich quasi. Mhm. Ja, was ist denn das I am me? Das ist natürlich eine Marke, ist ganz klar, aber was ist das Ich jetzt bei dir? Also
das ist wahrscheinlich auch heute noch für mich oftmals oder vielleicht auch für jeden jungen Menschen oft so eine Frage, du, was will ich eigentlich, wo will ich hin und was für ein Mensch oder was für eine Persönlichkeit steckt eigentlich hinter mir? Und gerade mit den ganzen Vorgeschichten, die wir jetzt gerade so ein bisschen angeschnitten haben, war das für mich immer ein großes Fragezeichen für mich selbst, weil ich vielleicht auch oft erleben musste. Im Nachhinein bin ich darüber, ich will nicht sagen glücklich, aber dadurch konnte ich sehr viel, sehr schnell über mich lernen. In sehr jungen Jahren, dass ich einfach oft vielleicht mehr die Meinung anderer zugehört habe als meiner eigenen Stimme. Also wenn jemand was gesagt hat, hey, mach doch so und so oder geh in die Richtung oder tu das und lass das, dann habe ich darauf einfach vertraut. Und oftmals habe ich aber auch später gemerkt, dass es einfach für mich persönlich der falsche Weg war und vielleicht auch die falsche Herangehensweise. Und hinter dem Thema I am me und hinter dieser Marke, die ich gegründet habe, mit der wir auch Klamotten verkaufen tatsächlich, wollte ich einfach eine Art Statement schaffen. Nicht nur für mich selber, so als eine Art Bewältigung des Ganzen, also es war auch ein sehr, sehr langer Prozess, sowas irgendwie kreativ zu äußern, was in einem drinsteckt, in Bild, Ton und Videoaufnahmen. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, einfach auch viel über mich selber zu lernen. Und was dahinter steckt, I, me, ist, glaube ich, was jeder von uns haben sollte. Das Denken, dass man das tun sollte, an was man am meisten Spaß hat. Klar ist Erfolgsdenken und das Erreichen von Zielen im Leben unabdingbar. Aber durch dieses Denken und durch diesen Prozess habe ich sehr, sehr stark für mich gelernt, dass man tun sollte, woran man Spaß hat, zuallererst einmal. Und dadurch zwangsläufig immer der Erfolg kommt. Also wenn du etwas tust, wo du morgens aufstehen möchtest und das am besten bis abends durchziehen willst, dann ist der Erfolg, glaube ich, unabdingbar und wird früher oder später kommen. Und vielleicht ist der Erfolg auch einfach anders bemessen für einen selber. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den ich für mich zum Glück früh, weil ich bin jetzt 25, irgendwie schon für mich gelernt habe, was das heißt, Erfolg zu haben für einen ganz, ganz privat.
Ein genialer Name, IME. Nicht nur für die Marke, sondern auch, es sagt ja auch viel aus. Okay, was bist du jetzt? Du steigst ins Rennauto und Gas geben, also im Juni, 24-Stunden-Rennen Nürburgring, erster Platz, Gratulation.
Vielen, vielen Dank.
Ich habe mir das natürlich angeguckt, klar, zur Vorbereitung. Ich muss gestehen, KTM war für mich immer mit zwei Rädern in meinem Kopf unterwegs. Ja. Aber die gibt es ja auch mit vier Rädern, also wie viel PS? Fünf Zylinder, 700 PS oder 600, wie viel hat dein Rennauto?
Ja, das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, ausgeklammert zu betrachten, wie viel Leistung unsere Wagen am Ende haben, weil die von vielen, vielen Reglement-Themen eingeschränkt werden, sagen wir mal so. Also der Motor selber von dem Auto, von dem wir sprechen, da hast du recht, KTM eigentlich aus dem Motorrad und Gelände, Motorrad, Crossbau irgendwie bekannt. Ich bin auch früher mit einer KTM tatsächlich in die Schule gefahren, deswegen war das ein wichtiges, witziges Thema irgendwie für mich, da mit KTM auf vier Rädern irgendwie mal zusammenzuarbeiten auf der Rennstrecke. Und seit einigen Jahren, frag mich jetzt bitte nicht seit wann, baut KTM auch Straßenautos. Das heißt, in sehr, sehr limitierter und kleiner Stückzahl und etwas ausgefallener hat es, glaube ich, mal mit einem KTM Crossbow begonnen. Ohne Dach, so ein Auto, wirklich viel Carbon, Leichtbau und so ein bisschen dieses Verfechten des Go-Kart-Fahrens auf der Straße. Und so hat KTM damals angefangen und ist damit auch auf die Rennstrecke gegangen und war ein perfektes Auto für den privaten, normalen Autonutzer, der sich vielleicht so ein Auto hat leisten können und sich damit den Traum vom Rennfahrer sein erfüllen konnte. Und das hat auch KTM die letzten Jahre so weiter durchgezogen. Hat, glaube ich, da bin ich immer relativ schlecht mit Daten, letztes Jahr eine weitere Ausbaustufe, also eine Weiterentwicklung sozusagen dieses Starts auf vier Rädern herausgebracht, der auch KTM Crossbow hieß als Kern und als Anhängsel gibt es dann die GTXR-Reihe sozusagen. Das ist das Straßenauto und unser GT2-Auto, was wir da gefahren sind auf der Nürburgring-Nordschleife, war eben ein vollwertiges Rennauto. Und das Besondere an den Autos war eigentlich, dass es wirklich so ist, wie viele Autohersteller es immer sagen, aber es vielleicht nicht ganz einhalten. Aber bei KTM war das Thema, dass das Auto eigentlich von der Rennstrecke auf die Straße projiziert wurde. Das heißt, das Rennauto gab es vor dem Straßenauto, was für mich als Rennfahrer oder uns Motorsportler immer, ich sag mal so, der Knackpunkt ist, wo kommt das Auto eigentlich her, wenn ein Hersteller sagt, es kommt von der Rennstrecke? Was war denn zuerst, das Huhn oder das Ei? Und so war eben das Rennauto zuerst da. Und
also ist das quasi ein Beweis für ein besseres Rennauto?
Wahrscheinlich ein Beweis für ein besseres Straßenauto. Also einfach, dass die DNA Rennsport, Motorsport und die Rennstrecke am Ende wirklich in dem Straßenauto irgendwie verhaftet ist und die Entwicklung hinter so einem Auto von der Rennstrecke auf die Straße projiziert wurde. Und zu dem Straßenauto bin ich etwas, ich sag mal, befremdet, weil ich einfach nicht viel Kontakt zu dem Straßenauto bis jetzt hatte. Zu dem Rennauto natürlich immens mehr, dadurch, dass ich da doch einige Kilometer mitfahren durfte. Das Besondere ist, dass das Auto nicht vergleichbar mit irgendwas anderem an GT-Fahrzeugen ist, was so auf der Welt und auf den Rennstrecken rumfahren. Die größte Besonderheit ist, dass wir keine zwei Türen haben oder vier Türen, sondern das Auto hat eine ganz, ganz große Kuppel, wo sich im Endeffekt das ganze Dach abhebt. Also wie so eine Art Düsenjet. Und das ist natürlich optisch und auch einfach vom Auftreten her sehr besonders. Und für uns Rennfahrer natürlich immer cool, wenn das eigene Rennauto irgendwas Besonderes hat, einen eigenen Touch. Ja, und auch so, Leichtbau. Wir hatten, jetzt lass mich lügen, 1000 Kilo, ein bisschen über 1000 Kilo, also sehr, sehr leicht. Viel Carbon natürlich, ein eigenes Carbon-Monocoque, also wirklich alles so, wie ein Rennauto sein sollte. Also eine eigene kleine Schale um den Fahrer herum, alles aus Carbon. Wir hatten einen 5-Zylinder-Audi-Motor verbaut mit knapp 600 PS. Und da eben die Ausklammerung je nach Reglement und nach Einstufung, weil das variiert immer so ein bisschen, weil die schnellsten Autos auf der Nürburgring-Nordschleife haben so um die 570 PS. Und da waren wir doch um einiges schneller auf der Geraden. Unser Auto war aber dafür etwas langsamer in den Kurven. Also so ein sehr, sehr breiter Spagat, sage ich mal, auf eine Runde gesehen, auf den Geraden an den Autos vorbeizufahren und dafür aber in den Kurven wieder so ein bisschen die Zähne zusammenzubeißen. Mhm. War aber eine tolle Veranstaltung, ist für mich immer noch das beste und geilste Rennen, was es irgendwie im Kalender gibt, oben auf der Nordschleife, weil die Strecke einfach so besonders verrückt und einfach einzigartig ist. Und das hat es irgendwie zu so einem großen Gesamtpaket gemacht.
Das Ziel von Formel 1, ist das noch da, wenn es klappt, oder ist es wirklich ein Ziel?
Dieses Ziel habe ich, glaube ich, relativ früh in meiner Karriere abgehakt. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen hart an, aber man muss sich das so vorstellen, im Motorsport gibt es so zwei Gabelungen, was die Autos angeht. Also es gibt den GT-Sport, der behaftet dadurch ist, die Autos ähnlich zu belassen, wie sie in der Serie sozusagen sind, rein optisch. Von der Technologie, Motorisierung sind es reinrassige Rennautos. Trotzdem sehen die Autos aber vielleicht hier da noch nach Straßenautos aus, natürlich mit größeren Flügeln, Aerodynamik hier und da. Aber Autos mit Dach sind GT-Fahrzeuge. Und dann gibt es die Sparte Formelsport. Also die Autos, die man so in der Formel 1 sieht und allen Klassen darunter, Formel 2, Formel 3, Formel 4. Autos ohne Dach, also dass du quasi mit deinem Helm im Freien sitzt und die Räder auch ohne Rathausschalen, also ohne wirkliche Karosserie drumherum sozusagen gebaut sind. Also das sind so die beiden Welten, die es so gibt im Motorsport. Und für mich ging es eigentlich nach dem Kartfahren relativ flott in diese GT-Schiene und in die Tourenwagenwelt und eben in Autos mit Dach, die vielleicht aussehen wie normale Autos. Also dass man erkennt, okay, das ist ein Audi A8 oder das ist, weiß ich nicht, ein Lamborghini oder sowas. Und im Formelsport gibt es eben diese Marken auch nicht. Also es gibt keinen BMW, kein Mercedes, sondern die Hersteller bauen da alles um einen Monocoque, um ein Chassis herum, wie sie das eigentlich möchten.
Ich durfte jetzt deinen Vater in Düsseldorf auf dem Caravan Salon kennenlernen. Mhm. Ich habe mit ihm auch einen Podcast aufgenommen als Campingfan und über seine Tour mit Morello durch Eis und Schnee, durch Lappland, aber dazu später mehr. Kann man sagen, dein Vater war der Zündfunke für dein, ja, der Spruch ist geflügelt, aber der wird oft kopiert. Ich sage ihn ja auch, Benzin im Blut, oder wie kann man sagen, wie alt warst du, als du auf der Rennstrecke zuerst unterwegs warst?
Boah, also eigentlich, wenn mich das so eine Frage jemand fragt, sage ich eigentlich relativ schnell, ich glaube, ich kam aus dem Krankenhaus, also auf die Welt, aus dem Krankenhaus zur Rennstrecke, weil, wie du gesagt hast, also unser Vater war eigentlich der Zündfunken für all das, was sich so bei uns in der Familie eigentlich abspielt. Und das ist einfach sehr, sehr viel Motorsport. Und Rennstrecken wurden unser Leben lang schon zum zweiten Wohnzimmer. Und das hat sich eigentlich, auch wenn ich mich nicht dran erinnern kann, weiß ich, dass ich eigentlich als kleines Baby schon auf die Rennstrecke mitgenommen wurde. Einfach zum einen, mein Vater ist früher selber Bergrennen gefahren. Also er hat so diese Begeisterung und dieses Thema überhaupt bei uns in die Familie gebracht und später dann natürlich mein Bruder, meine Geschwister allgemein, weil wir haben noch zwei Schwestern, die zwar nicht tätig sind im Motorsport, aber die damals oder auch heute noch die Begeisterung irgendwie im Blut haben. Und dadurch, dass mein Bruder relativ früh dann natürlich tätig war und zwischen uns beiden Brüdern 11 Jahre Abstand liegt, bin ich auf die Welt gekommen und er war schon auf der Kartbahn, sage ich mal, am Rennen fahren. Und dann war das eigentlich unabdingbar für mich, dass ich auf der Rennstrecke zum einen aufgewachsen bin und irgendwie die Begeisterung auch erfahren durfte. Und deswegen gab es und wird es wahrscheinlich auch nie irgendwas anderes geben als die Rennstrecke.
Wie läuft eigentlich so ein Leben an der Rennstrecke ab? Ich meine, das ist ja der Iconic Campers Podcast. Und stimmt es, dass ihr als Familie sehr viel mit Wohnmobilen an der Rennstrecke unterwegs wart? Und in dem YouTube-Video, was ich zu Beginn angesprochen habe, sieht man auch, wie du dich in einem Wohnmobil fertig machst und dann zum Rennwagen einsteigst.
Also ich glaube, ich bin nicht nur nach dem Krankenhaus, nach meiner Geburt auf die Rennstrecke gefahren, sondern ich bin mit dem Wohnmobil dahin gefahren, weil wir immer im Wohnmobil unterwegs waren. Als ganze Familie war das Wohnmobil unser eigentliches Zuhause. Also wenn wir nicht zu Hause waren, sondern auf Rennstrecken, gab es nichts anderes. Und es gab auch nichts Besseres, als mit dem Wohnmobil auf der Rennstrecke zu sein, weil du einfach die Nähe, die Geborgenheit und gerade in jungen Jahren, im Kindesalter, ist natürlich die Familie und einfach dieses gemütliche Gefühl im Wohnmobil ganz, ganz wichtig, gerade auf der Rennstrecke, weil du natürlich viel Zeit draußen verbringst. Aber das dazu, ich habe mein halbes Leben im Wohnmobil verbracht. Ich bin aufgewachsen im Wohnmobil, habe, ich weiß nicht, wie viele Kilometer im Wohnmobil
und
hinten drin gesessen.
Und warum kein Hotelzimmer? Ist das nicht, also ich nehme an, Hotelzimmer gibt es auch genügend an den Rennstrecken. Wäre das nicht viel bequemer oder ruhiger? Oder braucht man diesen Kontakt, ich steige aus und laufe 30 Meter und dann habe ich alles, mein Team und mein Auto und.
Das ist für mich heute und war es schon immer so der größte Punkt, warum ich gerne und viel, viel lieber mit dem Wohnmobil an der Rennstrecke bin. Ich sage immer, ich kann der Letzte abends beim Team sein und bin trotzdem der Erste, der im Bett ist, weil ich einfach auf Laufwege zurückgreifen kann zu meinem Zuhause und zu meinem Übernachtungsort. Und am Ende auch einen ganz, ganz großen Rückzugsort einfach über den Tag hinweg habe. Weil auf der Rennstrecke ist immer viel Lärm, es ist viel los, viele Menschen wollen was von dir, gerade als Fahrer. Und da war das Wohnmobil für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mich mal zurückzuziehen und meine Ruhe zu finden, bevor es dann in den Kampf geht sozusagen. Und so habe ich es gelernt, so bin ich aufgewachsen, so habe ich es auch lieben gelernt. Und heute gibt's gar nichts anderes für mich.
Ihr habt ja auch sehr viele Knaus-Tappert-Marken bei euch in der Familie. Dein Vater ein Morello. Was hast du für einen Camper? Und je älter man wird, steigen da die Wünsche, dass es immer größer werden muss?
Also genau, eigentlich sind wir alle eigentlich in dieser ganzen Knaus-Tappert-Welt unterwegs. Genau, mein Vater hat Morello und ist da schon seit vielen, vielen Jahren mit der gesamten Firma Morello sehr behaftet und mit der Geschäftsleitung. Und einfach, das ist mittlerweile für meine Eltern wie so eine kleine Clique geworden, muss man wirklich sagen. Also er verbringt sehr viel Zeit mit der ganzen Morello-Familie. Ich selber besitze leider kein eigenes Wohnmobil und darf aber deswegen immer sehr, sehr schöne Zusammenarbeiten und Kooperationen mit der Marke Knaus führen, die mir dann Wohnmobile zur Verfügung stellen. Wenn ich sie benötige, kann ich da immer auf ein offenes Ohr, sage ich mal, vertrauen, die mich dann immer mit den aktuellsten und schönsten Modellen von der Knaus-Familie, ich sag mal, verwöhnen.
Mal zum Leben im Wohnmobil. Welche Ausstattungen sind dir denn da wichtig?
Eigentlich bin ich da relativ einfach. Eigentlich geht es für mich ums Gesamtpaket, Ruhe zu haben. Natürlich ist ein großes Bett immer ganz schön, das ist klar. Schlaf ist wichtig, Regeneration auf der Rennstrecke und im Sport generell natürlich sehr wichtig. Für mich ist es wirklich relativ einfach beschrieben. Für mich ist das Wichtigste am Wohnmobil, dass ich meinen eigenen Platz habe, wo ich meine Nahrung, also alles, was Ernährung angeht, übers Wochenende hinweg selber planen kann, selber umsetzen kann. Das heißt, eine kleine Herdplatte oder sowas ist immer ganz, ganz schön, damit ich mir immer, wenn ich was möchte und auch das, was ich möchte, zubereiten kann. Weil das ist natürlich auch immer so ein Thema, wenn man unterwegs ist, muss ich trotzdem immer schauen, dass ich das Richtige zu mir nehme und auch drauf schaue, was ich übers Wochenende hinweg auf der Rennstrecke esse, dass es nicht zu schwer ist abends, auch vor dem Fahren, sage ich mal, vor den Rennen, versuche natürlich viel Energie aufzunehmen, aber trotzdem nicht zu viel Energie durch die Verdauung zu verlieren. Also es ist einfach, Ernährung ist ein großes Thema und auch alle meine, ich nenne es jetzt mal Ergänzungsmittel, was ich so einfach übers Wochenende beim Sport brauche, kann ich einfach so im Wohnmobil perfekt umsetzen. Also ich bin da relativ einfach und brauche nicht viel, aber eine ordentliche Küche, ein schönes Bett und dann bin ich eigentlich schon dabei.
Das klingt wirklich nach schnell zufriedenzustellen. Also alter Camperhase, könnte man sagen. Hast du einen Rat für alle Camperfreunde oder die es noch werden wollen?
Wow, ein Rat. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber ich glaube, das Wohnmobilfahren oder Campen allgemein bringt sehr, sehr viel Gelassenheit und viel Ruhe irgendwie in den Urlaub oder in den Alltag, egal wo oder wie man ihn verbringt. Und das ist auch für mich einfach so der größte Punkt und der größte Nutzen, den ich immer hatte, weil ich weiß, dass ich mein Zuhause dabei habe. Und ich glaube, wenn du das erkannt hast und das irgendwie auch für dich nutzen lernst und mit der Zeit lernst du, was du so dabei haben musst und dabei haben möchtest, um eben dir dieses Erlebnis irgendwie, und wenn es nur ein Tag oder zwei Tage sind, die du in so einem Gefährt dann verbringst, die machen dir das Leben um einiges süßer. Also ich glaube, das Erkennen, was man am Wohnmobilfahren hat und diese Gelassenheit einfach miterleben und dann bist du eigentlich schon vorne dabei.
Die Gelassenheit, ja. Klingt gut. Also die letzten Sätze, die haben mich richtig motiviert, wieder einzusteigen und loszufahren quasi. Also Glück auf heißt ja der Gruß im Bergbau. Gibt es da bei Rennfahrern auch so eine Art Gruß unter Rennfahrern?
Boah. Eher weniger. Es ist natürlich immer so ein Thema unter Rennfahrern. Neben der Strecke ist man immer der beste Freund und auf der Rennstrecke der größte Feind. Deswegen, einen Gruß gibt's nicht. Aber trotzdem, es ist natürlich eine große Familie und jeder kennt und respektiert sich. Nee, bei der Rennstrecke, auf der Rennstrecke würde ich sagen, ist das immer noch mal ein anderes Thema.
Du könntest ja mal, wenn du keine Rennen mehr fährst, so eine Art Schleuderkurs für Wohnmobile und Vans anbieten, oder? Für alle Marken.
Bestimmt interessant. Würde wahrscheinlich auch viel Spaß machen, muss ich zugeben, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und würde wahrscheinlich auch die ein oder anderen Wohnmobile mal auf Herz und Nieren unterprüfen und um zu sehen, wie wirkliche Kurvenfahrten einfach passieren, weil ich doch auch, wenn ich selber im Wohnmobil unterwegs bin, immer etwas zurückhaltend bin eigentlich, weil für mich geht der Urlaub immer schon los, wenn ich im Wohnmobil sitze, egal wo ich hinfahre, ob ich zur Arbeit oder, weiß ich nicht, zum Beruf, Rennstrecke unterwegs bin, ist das Einsteigen für mich immer gleich Urlaub. Aber, puh, wer weiß, was die Zukunft so bringt. Vielleicht kann man sowas mal probieren, ja.
Ja, zum Abschluss, also wir wissen ja auch, viele Motorsportfans sind begeisterte Camper. Warum wohl, Fragezeichen? Ich meine, jetzt zum Abschluss, welchen Ratschlag kannst du allen Van- und Camperfahrern spontan geben, um etwas sicherer auf der Straße unterwegs zu sein?
Ich glaube, ich würde da relativ ähnlich zu meinem Rat oder meinem Tipp davor anknüpfen. Ich glaube, als Wohnmobil muss man einfach eine gewisse Gelassenheit einfach mitnehmen, weil du bist nicht der Langsamste, aber auch nicht der Schnellste auf der Autobahn oder auf der Straße allgemein. Und dadurch muss man immer so ein bisschen einen Spagat finden. Und ich glaube, das Größte am Wohnmobilfahren ist einfach diese Gelassenheit. Und die darf man, glaube ich, nie verlieren. Im normalen Straßenverkehr, egal in welchem Land, wird man, glaube ich, oft mit anderen Pkw-Fahrern konfrontiert, die einem vielleicht nicht so viel Respekt entgegenbringen. Das ist, glaube ich, normal und das gehört irgendwie vielleicht auch dazu. Aber da darf man einfach nie die Ruhe verlieren und sich immer daran erinnern, dass ja eigentlich das Wohnmobilfahren was Schönes ist, zumindest für mich. Und immer der Urlaub schon startet, wenn ich einsteige. Und den lasse ich mir dann auch nicht vermiesen.
Herzlichen Dank. Ja, dir alles Gute und immer gut Gelassenheit. Jan,
Vielen, vielen Dank.
was darf ich dir wünschen für die Rennstrecke? Was wünscht man da?
Viel Erfolg, gute Fahrt.
Viel Erfolg, gute Fahrt, alles Gute.
Danke
Danke.
sehr. Vielen, vielen Dank.
Wir sind angekommen. Tisch und Stühle raus. Danke fürs Zuhören. Das war der Iconic Campers Podcast.